Schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich nehme es als ein Kompliment, dass ihr nichts sagt. Wenn Ferien sind und man längere Autofahrten hat, dann ist gerade mit Kindern das manchmal nicht so einfach. Vielleicht erinnert ihr euch selber, als ihr Kind wart oder ihr habt Kinder, hattet Kinder. Dann muss man irgendwas suchen, damit diese Frage, wann sind wir da, nicht alle 10 Sekunden kommt. Und eins dieser beliebten Spiele ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, und dann muss zwar Mama oder Papa, wer halt gerade nicht fährt, sollte es der sein, der nicht Auto fährt, sich immer irgendwas suchen, was nicht so schnell vorbei huscht oder im Auto ist. Und die Kinder sind beschäftigt. Das ist ein beliebtes Spiel, das wir alle kennen, denke ich. Es gibt auch eins auch geistlich. Es gibt auch sowas Geistliches. Vielleicht hast du das noch nicht gespielt, aber ich bin mir sicher, dass du mittendrin bist. Du weißt es nur nicht. Das ist wie mit den kleinen Kindern. Die wissen nur, oh, sie sind beschäftigt. Oh, ich bin der Erste, ich hab's gefunden. Nein, ich hab's schon gesagt. Aber im Geistlichen gibt es auch sowas. Und mir ging es so am Anfang des Jahres, ich mache da immer gerne ein paar Tage Rückzug. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, wo nichts ist, wo also ich bin und wo vor allem auch Jesus ist. Und dieses Mal war ich im Elsass über den Jahreswechsel. Und nachdem es immer ein oder manchmal auch 2 Tage braucht, von den 3 bis 4, die ich da nur habe, zur Ruhe zu kommen, um mal nicht da oben ständig über alles nachzudenken und was einen beschäftigt, dann irgendwann kommt diese ultimative Frage, die mir im Herzen brennt, aber die, je näher sie kommt, diese Frage, die ich sehr nervös behandle, nämlich die Frage an Gott, was möchtest du mir denn sagen? Also was siehst du, was ich nicht sehe? Und ich kann euch sagen, das ist eine der spannendsten Fragen, die es gibt. Du weißt immer nicht, was Gott auf dem Herzen hat. Der weiß ja das schon lange vorher. Aber es ist spannend. Es ist immer tiefgehend. Manchmal mit diesem Seufzer verbunden. Manchmal auch so. Ich versichere euch, ich habe keine Schrift an der Wand gesehen. Es kam kein Engel vorbei, zumindest nicht, dass ich ihn gesehen hätte. Aber da war diese Frage auch da. Und als Gott dann anfing zu sprechen, fing er nicht an, indem er mir eine Predigt hielt, sondern indem ich mich an etwas erinnerte. Und ich möchte da mit euch mal reingehen. Das ist nämlich eine Beschreibung aus der Schrift. Ich liebe das Alte Testament. Jetzt nicht wegen dem Hauen und Morden und Töten da drin. Das verstehe ich nicht immer, warum es alles so genau so sein musste. Aber da sind so viele Geschichten drin und das Neue Testament sagt, dass das Alte Testament im Wesentlichen geschrieben ist, uns zur Ermahnung, zur Belehrung, zur Ermutigung, zum Verständnis, wie Gott Dinge bewertet. Und auch zu sehen, dass Menschen, die von Gott berufen waren, ganz schön daneben gelangt haben und Gott hat sie trotzdem weiter gebraucht, so wie du und ich auch in dieser Familie sind. Und dann kam ich an eine Geschichte, da ging es darum, lange nach David, dass das Volk Israel unter dem König von Israel, da waren schon 2 Hälften so, also 2 Drittel, 1 Drittel so ungefähr, das der König von Israel, der König von Juda. Und der König von Israel residierte in Samaria zu der Zeit. Und das Dumme war, dass alle Jahre es den Königen um ihn herum immer einfiel, ach, wir könnten ja mal wieder auf Raubzüge gehen. Wir könnten ja wieder Krieg führen. Ja, ein König lebt dadurch, dass er Triumphe feiert und Siege. Und so war es da auch. Der König von Aram oder der König von Syrien zog los und er sandte immer so kleine Trupps, so Nadelstiche. Jetzt war es aber so, dass immer dann, wenn die sich in den Hinterhalt gelegt hatten, das nicht funktioniert hat. Und weißt du warum? Da war ein Prophet in diesem Volk Israel, der Elisha, der bekam von Gott immer eingegeben, wo der Feind sich gerade versteckt. Und dann sandte er seinen Gehilfen zum König von Israel und sagt, du, da und da ist ein Hinterhalt, geht da besser nicht hin. Der König schickte seine Späher, um es auszufinden, ob das stimmt, was der Mann Gottes sagte. Ja, es war so, Also gingen sie nicht hin. Der König von Syrien, dem fielen die Haare aus. Der war so angespannt. Wie kann das sein? Weil das nicht nur ein oder zweimal, sondern viele Male passierte. Und dann rief er seine Offiziere zusammen und sagte, ey, einer von euch kriegt jetzt eins über. Irgendjemand verplappert unsere Pläne. Und ein Offizier ganz zaghaft hob die Hand und meinte, Chef, nein, das ist nicht so. Es ist so, dass da der Prophet ist und der erzählt dem König von Israel sogar das, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Dem König fiel die Kieferunterlade runter. Dann hat er sich wieder gefasst und er war außer sich. Wo ist dieser Typ? Ich gehe hin und schnapp mir den. Ey, der König stand ja bloß da, ja. Wenn alle meine Pläne sind hops. Egal was ich mache, der Feind weiß es. Ohne Satelliten. So, und dann gingen sie los. Er zog das ganze Heer zusammen und dann kam die Nachricht, der Prophet ist in Dothan. Schon mal gehört von Dothan? Nicht Dotter, Dothan. Dothan, es ist so ein kleines Kaff mit einer kleinen Mauer drumherum, dass man das eigentlich auch in der Bibel schnell überliest. Es ist ungefähr 18 Kilometer nördlich von Samaria in der Jezreel-Ebene. Und ein ganz kleiner Ort, ja. Und da war der Prophet Elisa. Und der König von Syrien nimmt sein ganzes Heer, dem ist die Galle übergelaufen, und er marschiert nach Dothan und umzingelt es und belagert das. So, und da kommen wir mal rein und lesen mal, was da genau passierte. Und zwar im 2. Könige 6, 15 bis 17. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Hey, bisher hat doch Gott so toll gearbeitet, dass wir nie mit dem Feind Berührung hatten. Wieso jetzt das plötzlich? Und auch nicht nur 100, sondern Hunderte. Ach, mein Herr, also zu Elisa, was sollen wir jetzt bloß tun? Schau mal. Kommt dir das nicht bekannt vor? Du kommst an eine Situation und du fühlst dich in der Situation völlig machtlos. Dieser Elisa, Helfer da, der Diener, der war völlig überfordert. Er kam in eine Situation dort, wo er erst gedacht hat, alles passt. Und mit einem Mal passt gar nichts mehr. Und er fragt sich, sag mal, ist Gott weg? Ist nichts mehr los? Nichts mehr an Hilfe da? Was habe ich falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Was ist los? Chef, schau mal raus. Wenn du dich machtlos fühlst, weil vielleicht in deinem eigenen Leben Dinge passieren, die über deine Kräfte gehen, du hast keine Kontrolle darüber. Es entgleitet deinen Händen. In deiner Familie läuft's nicht so, wie du eigentlich hofftest, dass, und dann all dein Gebet, dass es sein sollte. Die ganzen negativen Nachrichten, die wir jeden Tag hören, und meine, so viele Leute draußen, die ich sehe, die also auch auf der Straße mit dem Ding vor den davor laufen, die kriegen nicht nur alle gute Nachrichten. Ey, du bist super, ey, toll, heute scheint die Sonne. Die kriegen auch lauter Müll mit. Und das macht was mit uns. Man zieht sich innerlich zurück. Man stumpft ab, im besten Falle, in Anführungszeichen. So viele negative Nachrichten. Das, was in Hinterdupfingen sonst, wo Timbuktu passierte, ist plötzlich Schlagzeile aus irgendeinem Grund. Kriege sind da, Nöte sind da und du kannst nichts dagegen tun. Und was macht das mit dir? Es frustriert dich zutiefst. Und es bringt etwas auf dein Herz, auf die Augen deines Herzens, was wie ein Schleier ist. Und weil diese Schleier auch manchmal Steinchen haben, machst du deine Augen innerlich zu. Du willst damit nichts mehr zu tun haben. Und was dabei passiert ist, du verlierst eine Perspektive, die Gott eigentlich für dein Leben hat. Das ist ein schleichender Vorgang, das ist eine schleichende Benebelung. Und weil ja alle davon betroffen sind, hörst du auch kaum was anderes als diese negativen Geschichten. Und es erfolgt eine Zersetzung des Herzens. Aber, wäre ja nicht gut, jetzt hier in den Armen und dann setze ich mich wieder hin zu sagen, es ist noch ein ganz was anderes möglich. Nicht nur möglich, es ist real da. Und das steht hier. Doch Elisa beruhigte seinen Diener. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Moment mal, der Diener ist wieder Elia auch nur mit zwei Augen gesegnet. Er schaut in die gleiche Richtung, wenn er seinem Chef zeigt. Schau mal da drüben, da. Der Chef schaut, Elisa schaut auch dahin. Was sieht der Elisa, was der Gehilfe nicht sieht? Erwarte nicht, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, einen Blick haben, den Gott dir schenken möchte, weil du ihn kennst. Du hast einen Geist in dir, nicht Geist im Sinne von sondern den Geist Gottes, der in dir lebt. Er ist die absolute, nicht eine lange Leitung, sondern er ist eine absolut lebendige Verbindung zum himmlischen Vater. Und Gott im Himmel sitzt nicht da und denkt sich, ach, was ist da nur los? Sondern er ist mächtig, er ist allmächtig. Er wusste schon lange vorher, was heute am 14. Januar passiert. Er wusste schon lange vorher, dass er dich berufen wird eines Tages, du auf diese Welt kommst und er möchte, dass du da bist und er möchte durch dich seinem Namen Ehre geben. Er möchte, dass die Herrlichkeit Gottes durch dein Leben kommt. Egal wie deine Umstände sind und was sonst auf dieser Welt passiert. Aber das Problem ist, du kannst es nicht mit deinen natürlichen Augen und deinen natürlichen Sinnen wahrnehmen. Schlimm. Aber wir sind ja kein Buchclub hier oder ein Tennisverein, sondern wir sind Gemeinde Gottes. Wir sind die, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben, die ihr Leben ihm gegeben haben. Und jetzt brauchen wir das, dass wir einen neuen Blick bekommen. Einen Blick für dieses Jahr, nicht nur das Jahr irgendwie zu schaffen, dieses katastrophale Jahr. Und du denkst vielleicht an alle Wirtschaftsprophezeiungen und sonstigen Worte, die du in den Medien gelesen hast. Sondern Gott sagt, das ist ein Jahr des Heils und ich möchte, dass du Teil meines Teams bist. Wie aber geht das? Schau mal, die Geschichte geht weiter. Es endet nicht damit, dass Elisa sagt, vertrau du mir mal, dass ich schon weiß, was Sache ist. Es geht nicht darum, dass ein paar Große wissen, wo es lang geht oder den Durchblick haben, sondern es geht darum, dass du siehst, wer Gott ist. Er hat das für dich vorbereitet. Und manchmal braucht es eine Freisetzung, eine Offenbarung, damit ich sehen kann, wer Gott ist. Und dann heißt es hier, dann betete Elisa, bitte Herr, öffne ihm, dem Diener, die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Wow, was ist der Unterschied? Eine Offenbarung von dem, wer Gott ist. Eine Offenbarung von der geistlichen Realität. Was geht wirklich ab? Die paar Hanseln da draußen mit ihren Pferden und egal, was die da sonst für Spieße hatten, war nichts im Vergleich zu der himmlischen Macht. Und die war nicht erst unterwegs und hatte überlegt, Mensch, schaffen wir es noch rechtzeitig, sondern die war da. Die war präsent. Und in dem Moment, wo dieser Diener eine Offenbarung Gottes bekommt, wo dieser Schleier von seinen Augen geht, sieht er, was Realität ist. Die Geschichte geht weiter. Elisa, das wäre gut für einen Film, Elisa geht raus geht Richtung Stadttor und er betet, Herr, schlage die Feinde mit Blindheit. Es passiert. Plötzlich tappen die im Dustern, sie sehen nichts mehr. Ein Wunder für sich. Könnte man jetzt hingehen, so, jetzt kommt, beste Leute, jetzt machen wir sie alle alt, kalt. Nein, er geht raus und sagt ihnen, ey, ihr seid gar nicht am richtigen Ort. Ich führe euch jetzt dahin, wo ihr eigentlich hin wollt. Denn das Problem war ja nicht Elisa eigentlich, sondern es war ja der König von Israel. Der war in Samaria. Also was macht er? Er führt sie an, 18 Kilometer bis nach Samaria, rein in die Stadt. Katastrophe! Kannst du den Feind nicht mitten reinholen? Naja, die sind ja noch blind. Dann sitzen sie da drin, ja, sie hören die Stimmen, sie wissen, da ist was los und du siehst nichts. Und dann betet Elisa wieder, Herr, öffne ihnen die Augen. Und dann plumm, sehen sie, wo sie sind. Und weißt du, der König von Israel, der ist rumgehüpft wie Rumpelstilzchen. Oh, mein Vater, ja, der wusste gar nicht, was er sagen sollte. Darf ich sie alle kalt machen? Darf ich sie alle kalt machen? Und Elisa sagt, nein, nichts davon. Und er bereitet ein Festmahl vor für die Feinde des Volkes, die da jetzt alle reingekommen sind, füttert sie ab und schickt sie nach Hause zu ihrem Herrn. Boah, Gott tickt einfach anders. Und es heißt dann, dass dann keine Einfälle und räuberischen Banden mehr ins Land kamen. Zumindest für eine Zeit. Gott ist so anders. Wenn ich natürlich mit meinen menschlichen Fähigkeiten das bemesse, dann muss ich schauen, dass ich den Feind im Schach halte. Ich Kontrolle ausübe. Wenn ich geistliche Augen habe, sehe ich, dass die Kontrolle da schon draußen da ist. Und dann traue ich mich im Glauben, Dinge zu tun, die ich mit meinen menschlichen Augen nie so entscheiden würde. Warum? Weil der Geist Gottes, der in dir, der in mir wohnt, anderen Blick hat als meine menschlichen Fähigkeiten. Und manchmal sagt mein Hirn nein und der Geist sagt ja. Manchmal sagt das Hirn, hau ihm eine rein, also zumindest verbal. Und der Geist sagt nein, segne ihn. Manchmal kommt das Hirn und sagt, ich renne weg, weg hier. Und der Geist sagt, nein, darum habe ich dich in die Situation gestellt, dass du hier die Herrlichkeit Gottes hineinbringst. Es gibt ein Gebet, ein berühmtes Gebet von Paulus an die Epheser. Und wir werden die Epheser danach nochmal mitkriegen, die Gott irgendwie sehr am Herzen waren. Und er betet da für die Epheser, damit sie sehen können, was er sieht. Und dieses Gebet im Epheser 1, Vers 18 heißt, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er ist in deinem Leben am Wirken. Aber schau mal, stell dir vor, du bist am Stachus in München und das ist mal richtig voll, ja, da ist, oder egal wo, Fußballspiel. Alle schreien durcheinander. Wenn du da nicht deine Augen auf die Person richtest, die mit dir reden will, da hast du keine Chance. Wenn du die Stimme nicht kennst von der Person, kann sie neben dir stehen, das interessiert dich kaum. Je mehr du aber die Stimme dieser Person kennst und weißt, wie sie aussieht, was macht diese Person aus, umso leichter ist es für dich, sie trotz allem zu finden. Das ist der Fokus, den wir brauchen. Wie gut kennst du deinen Gott? Wir haben ein ganzes dickes Buch oder auch dünner, wo Gott beschrieben ist in seiner Art, wie er ist. Das ist aber nicht, dass wir im Gedenken an Gott uns hier treffen, als wie wenn er schon gestorben sei, sondern damit wir Appetit bekommen, diese Güte, diese Macht und Kraft des Herrn kennenzulernen. Letztes Mal hat Harald gepredigt über das Reich Gottes, dass es sich ausbreite. Und meine Frage, wo ist denn das Reich Gottes? Ja, Jesus hat ganz viel über das Reich Gottes gesprochen. Und er hat immer Situationen genommen, die die Menschen kannten. Das war ihnen vertraut. Und da haben sie gesagt, ah, so funktioniert das Reich Gottes. Und wir könnten das auch verstehen, auch wenn wir das nicht mehr genauso machen wie die damals. Jesus im Lukas 13, Jesus fragte noch einmal, womit soll ich Gottes Reich vergleichen? Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken nimmt. Obwohl sie nur wenig davon unter eine große Menge Mehl mischt, ist am Ende alles durchsäuert. Den Fehler, den wahrscheinlich alle Männer mal machen, ist, dass man einen ganzen Beutel Backpulver irgendwo reintut, denkt, ja, viel hilft viel und sich wundert, dass das Ding nachher bissfest ist. Also so ging es mir zumindest, weil ich keine Ahnung hatte, dachte mir, so ein paar Krümel können ja nie viel auslösen. Nein, es hilft nicht. Aber dieser Sauerteig, den Jesus hier erwähnt, den musst du nicht verteilen. Er hat die Eigenschaft, dass er sich verteilt. Das Reich Gottes ist nicht ein statisches Reich, sondern es ist ein wachsendes Reich. Es breitet sich aus. Es ist nicht auf Rückzug bedacht, sondern immer progressiv. Denn die Bibel sagt uns, was der Herr beschlossen hat, das tut er. Und er sagt, dass sein Reich in der ganzen Welt sichtbar sein wird. Aber wo denn jetzt? Also müssen wir alle nach Jerusalem oder nach weiß ich wo? Ah, da geht was ab, da ist Gott, da ist sein Reich. Auch. Aber das Reich Gottes ist nicht dort. Denn Jesus sagt das auch. Man wird nicht sagen können, seht, hier ist das Reich Gottes oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und alle Übersetzungen schreiben in Klammern oder im Kleingedruckten, es ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist hier unter uns. Wo ist das Reich Gottes? Da, wo der König ist. Wenn der König da ist, gelten die Gesetze und Rechtmäßigkeiten des Königs. Nachdem Jesus durch seinen Heiligen Geist in dir wohnt, wenn du in dein Leben ihn aufgenommen hast, ist das Reich Gottes auch in dir. Denn jetzt werden durch den Heiligen Geist die Gesetze oder Regeln und das How-to in deinem Leben sich ausbreiten. Es wird zunehmen. Das Reich Gottes ist in dir. Und deswegen kannst du sagen, egal wo du bist, Gottes Reich ist auch dort, denn es ist in mir und es wirkt durch mich. Jetzt gibt's aber ein Problem. Ich will dir das mal an einem Beispiel sagen. Wir alle haben, ich denke mal, Fenster zu Hause. Und zumindest in meinem Fenster ist es so, dass da mit der Zeit Blütenstaub und sonstiger Staub von innen, außen, komischerweise, ich sehe niemand nicht, dass es hinfliegt, aber es kommt. Und wenn ich mir das anschaue, könnte ich ja sagen, wenn ich ein bisschen einfach gestrickt wäre, ey, dieser Schmutz auf dem Fenster ist, das ist kein angemessener Wert für dieses Haus. Im billigsten Fall, bevor ich es rausreiße und wegschmeiße, lasse ich vielleicht die Jalousie runter, damit es keiner sieht. Aber so machen wir das in unserem Leben. Wir fühlen uns so oft schuldig, dass wir nicht genügen. Dass wir geistlich nicht fit genug sind. Oh, ich habe nicht genug Bibel gelesen. Oh, ich habe nicht genug gebetet. Oh, jetzt habe ich da so geschimpft. Anführungszeichen geflucht. Oh, Herr, jetzt war ich wieder einmal nicht im Gottesdienst. Ey, diese Sache hat nichts damit zu tun, dass du besonders heilig sein wirst, wenn du es alles schaffst, sondern es hält dich zurück, das zu tun, wofür du eigentlich gerufen bist. Weißt du, das Fenster muss man nicht raussägen und wegschmeißen und neues kaufen. Muss man auch nicht die Jalousie runtermachen, damit man nicht mehr durchsieht und den Schmutz sieht. Sondern man muss es ganz einfach putzen. Super, kennen wir. Ich glaube, die meisten von uns schmeißen ihre Fenster nicht weg und kaufen da immer ein neues. Und geistlich darfst du es auch nicht so machen. Das heißt nicht, Rolf, wird schon. Nein, die Bibel sagt uns im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Schuld bekennen, unsere Sünden bekennen, unsere Verfehlungen, unser Ungenügendsein, was ist dann? Dann ist er, Gott, treu und gerecht, dass er was tut. Uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wow! Du bist als Christ nicht die perfekte Person, frag deinen Partner. Aber du bist jemand, der ständig in die Waschanlage des Blutes Jesu geht und gereinigt rauskommen kann. Du fällst auf die Nase und bleibst dabei nicht liegen, sondern du stehst auf und sagst, Herr, durch deine Gnade, durch dein Wirken am Kreuz, du vergibst mir, du wäschst mich rein mit deinem kostbaren Blut. Danke, Herr. Ich nehme die Vergebung an und ich stehe auf, nicht weil ich so gut bin, sondern weil du gut bist. Und ich gehe weiter. Und der Haken an der Sache ist, dass wir das ja wissen. Aber wir verschieben es. wir haben das Gefühl, dass wir ja jetzt nicht für jemanden beten könnten, weil heute Morgen habe ich nicht in der Bibel gelesen. Oder was auch immer. Aber du kannst jetzt und sofort in dieser Sekunde sagen, Herr, ich komme zu dir. Ich bekenne, dass ich nicht genüge, aber ich bitte um deine Vergebung, dein Reinwaschen. Herr, denn ich bin berufen. Dieses Fenster ist berufen, ein Fenster zu sein. Und es verliert überhaupt keinen Wert dadurch, dass da Staub drauf ist. Sobald es geputzt ist, ist es genau in der Berufung, wofür es gemacht wurde. Sobald du gewaschen bist wieder durch das Blut Jesu über deine Verfehlungen, bist du genau in dieser Berufung drin und gehst weiter. Und so wie du das Fenster daheim nicht nur hoffentlich einmal im Jahr oder alle 10 Jahre putzt, sondern regelmäßig machst, wenn du siehst, da ist was nicht passend, so ist es geistlich auch. Du lässt das nicht anbrennen. Und dann kommt der Teufel und bringt dir bei, so innerlich, dass du ja nicht genügend bist. Ja, du hast ja so viel Murks. Hey, ist die größte Täuschung, die es gibt. Geh zurück zum Herrn und sag ihm, Herr, ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Gebote nicht gehalten in Liebe und mit anderen die Dinge zu tun, die du mir gesagt hast. Ich bekenne das vor dir. Ich nehme aber jetzt deine Vergebung an. Jesus muss nicht nochmal zum Kreuz gehen. Er kann nur einmal gehen. Und er ging bereits. Amen. Scham von Open Doors, der hat mich da mal echt getroffen. Das steht auch irgendwann mindestens einem seiner Bücher drin. Aber ich habe ihn mal darüber sprechen. Er hat gesagt, es braucht es, dass Christen an dunkle Orte gehen. Warum? Nach dem, was wir gerade gehört haben. Wenn Christen an dunkle Orte gehen, dann bringen sie Jesus mit. Dann bringen sie das Reich Gottes mit. Wenn du nicht an diese dunklen Orte gingest, würde das nicht passieren, dass das Reich Gottes dort hinkommt. Aber du gehst hin in deine Arbeit, in deine Familie, wo nicht alle an Jesus glauben oder vielleicht gar keiner. Du gehst in die Gesellschaft, wo immer Gott dich hinruft und du wunderst dich nicht, dass du der Einzige oder die einzige Gläubige bist da drin, sondern sagst, Herr, ich gehe mit dir zusammen, weil du dort etwas tun willst. Und er sagte, es ist genug, erstmal anwesend zu sein. Anwesenheit an einem dunklen Ort. Licht hinzubringen. Wenn du kommst, bist nicht du der Glanz, sondern der, der in dir lebt. Ich darf ja mit Kindern aus verschiedenen Nationen arbeiten und auch einmal die Woche geht Babuschka Friederik mit. Und was wir immer wieder erleben dürfen, ist Kinder, die nicht so einfach sind, aber auch Kinder, die total glücklich sind. Und jetzt am Freitag habe ich am Abend noch was mit den Teenies gemacht, eine elektrische Sache gebaut, mit der, wo sie auch gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Und danach kam ein Junge, ein Teenie, zu mir und hat mich umarmt und hat gemeint, du bist so gut, so gut. Und das sagen sie manchmal. Und es gibt mir immer eine Gelegenheit, etwas zu sagen. Sie sagen, Allah ist gut, also es sind Moslems oft, ja, und Allah sagen die Christen auch zu Gott, aber Allah ist gut, ja, und dann sagt er, ja, aber du sagst immer, Gott ist so gut. Er gebrauchte das Wort Gott. Warum sagst du immer, Gott ist gut? Du bist auch gut, sagt ja. Aber weißt du, die Motivation, also warum ich das mache, ist, weil ich euch liebe, aber vor allem, weil Jesus euch liebt. Und ich sage nicht Jesus, sondern Isa al-Messiah. Jesus, der Messias. Und dann haben sie sich zueinander gedreht, zumindest die aus einer Volksgruppe kam und haben gesagt, keine Ahnung, ich habe nur Koran gehört, Koran. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist bei euch auch geschrieben und ich kenne ihn. Und dann sind sie gesprungen, ja. So, dann war die Situation wieder vorbei. Aber weißt du, die Bibel sagt uns das im Philipper, wenn wir uns nach dem ausrichten, was Gottes Reich ausmacht, dann dürfen wir nicht nur müssen, sondern dürfen, dann sind wir wie Sterne in der Nacht. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus so gut ist. Und du bist so gut, weil Jesus in dir leuchtet. Ey, was hilft es, wenn diese Kids sich an mich hängen und wenn sie nicht eines Tages Jesus kennenlernen? Die Menschen müssen Jesus kennenlernen, aber als erstes treffen sie dich. Und du bringst das Reich Gottes dahin. Und dann Friedensstifter, die sind dort nötig, wo kein Frieden ist. du hast ein mega Betätigungsfeld in dieser Zeit. Da musst du jetzt nicht nur in den Nahen Osten gehen oder in Kriegsschauplätze. Das ist schon hier. Da, wo Menschen innerlich vereinsamen, wo sie down sind, wo sie frustriert sind über die Weltlage, wo sie keine Hoffnung haben, da kommst du als ein Botschafter Jesu. Du musst jetzt nicht deine ganze Bekehrungsstory erzählen, aber du kannst sagen, hey, ich habe Hoffnung für dieses Jahr. Ey, wieso? Wieso hast du Hoffnung? Trau dich, den nächsten Schritt zu machen und lass den Heiligen Geist wirken. Sag, ich kenne Jesus, ich glaube an ihn und ich weiß, dass er alles in der Hand hat. Nicht nur, dass alles gut wird, aber dass, wenn man ihn trifft, dass man in seinem Herzen Frieden findet. Lass den Geist Gottes durch dich wirken. Er will Frieden stiften. Und dann wirst du sehen, dass er dich führt. Und dann entsteht vielleicht etwas Neues, obwohl du ganz einer nur warst, eine Person dort, auch in deiner Familie vielleicht niemand an Jesus geglaubt hat. Und eines Tages plötzlich beugt jemand seine Knie vor Jesus und lernt ihn kennen. Aber als allererstes bist du das Salz in der Suppe. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Hey, wenn du da bist, dann kann es den Menschen um dich herum gut gehen. Nicht, weil du so lustig bist und nicht, weil du überall Antworten auf alles weißt, auch auf die Fragen, die gar nicht gestellt wurden, sondern weil du froh bist innen drin. Du weißt, wer du bist erlöst, du hast Jesus. Du kannst befreit leben in einer unfreien Welt. Und das färbt ab. Menschen werden sich hingezogen fühlen zu dir und sagen, also irgendwie freue ich mich, wenn er oder sie da kommt. Sie werden das herbeisehnen, das zu haben zu wollen, was du hast. Und überlass das Werk der Überführung dem Heiligen Geist. Er spricht zu diesen Menschen. Er ändert Dinge. Das siehst du nicht. Vielleicht im Gebet mal, aber meistens siehst du es nicht. Und lass irgendwann jemand anders den Sack zumachen. Was ist aber der Grund, warum wir das so oft nicht erleben? Und jetzt komme ich zum Eigentlichen für heute Vormittag. Und das findest du hier in Matthäus, was Jesus sehr klar gesagt hat. Weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Da habe ich ein relativ großes Amen dazu, oder ja, so ist es. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Die ganzen negativen Dinge sorgen nicht nur dafür, dass ich vielleicht mit anderen ungeduldiger werde, dass eine allgemeine Angespanntheit herrscht vielleicht, sondern es schmälert meine Liebe für Jesus. Und das ist vielleicht nicht tödlich, aber lähmend bis zum nicht mehr sich bewegen können. Jesus hat es da gesagt und er greift es nochmal auf und er wendet sich an diese Gemeinde von Ephesus, die wir gerade eben hatten, wo Paulus dieses Gebet um geöffnete Augen gesprochen hat. Er wendet sich an sie und er sagt ihnen etwas im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Weiß von all deiner Arbeit, deiner Mühe, allem, was du versuchst, auf die Beine zu stellen. Und ich kenne auch deine Standhaftigkeit, auch bei aller Anfeindung, allem, was gegen dich spricht. Aber eins habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Nicht die Liebe zu den Menschen, sondern die Liebe zu ihm, zu Jesus. Das ist doch heftig. Und da sprach Gott zu mir, als ich in meiner stillen Zeit im Jahresanfang war. Rolf, du machst so viel, du machst dieses, du machst jenes, du nimmst dir da Zeit und da und da. Wie sieht es aber mit mir aus? Und ich habe festgestellt in den letzten Monaten, in 2023, wie anstrengend dieses Jahr war, weil auch unsere Klientel anstrengender wurde, aber vor allem, weil ich machtloser wurde. Wenn Kids nicht hören wollen, was du sagst, da hatte ich zwei Erlebnisse, die bei mir was kaputt gemacht haben, wo ich dann an diesen Ort nur noch hinging, weil ich hingehen muss. Und es hatte in mir ja ein innerliches Abwenden. Und es wurde nicht aufgefüllt. Es wurde halt stiller in dem Punkt. Aber es war nicht ein Umkehr drin, eine Wiederherstellung. Und ich weiß, dass das immer so war, und es ist zum Glück auch wieder so, wenn ich dann eine halbe, dreiviertel Stunde nach Hause fahre nach solchen Tagen, die manchmal auch sehr lange dauern und nicht immer einfach sind, dann denke ich mir anfangs, ich gehe da nie mehr hin. Mir reicht's. Bis ich zu Hause bin, habe ich das Empfinden, ach, ich freue mich so auf morgen. Ich gehe wieder hin. Aber das liegt nicht in mir, sondern das ist, dass jemand diesen Liebestank wieder auffüllt. Und den hole ich mir, diesen Zufluss, nicht, indem ich mir anspreche, ja, die Königsdafür, die Königsdafür, die Königsdafür, ah, nein, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Sondern indem ich sage, Jesus, das war echt zu viel. Aber ich segne sie, weil deine Liebe für sie, die ändert sich nicht. Und auch wenn ich nicht kann, du liebst sie unendlich. Und dann komme ich nach Hause und manchmal telefoniere ich und muss eigentlich am Telefon dann sagen, Leute fragen, ja, wie geht's dir? Gut. Ich hätte Grund, was anderes zu sagen. Aber nein, ich muss es nicht sagen. Und ich muss nicht sagen, weil ich so stark bin und ein Held, sondern weil ich aufgefüllt wurde mit der Liebe, die ich in Jesus finde. Und dann kann ich am nächsten Tag hingehen. Und ich fange wieder von vorne an. Die Stelle geht hier weiter. Nur bei mir geht sie hier nicht weiter, sie ist hier. In dem nächsten Vers heißt es dann, weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du dich das erste Mal verliebt hast? Ah, nicht nur diese berühmten Schmetterlinge, sondern du hast Sachen gemacht, die völlig Nonsens waren. Ich weiß noch, dass ich damals mit meinem Auto, da habe ich Praktikum gemacht, etwas, hatte ein Auto und ich war so richtig verliebt. Und dann hatte ich eine Stunde Mittagspause und ich bin, habe in der Regierung da gearbeitet, ich bin in dieser einen Stunde mit diesem Schlitten zum Tegernsee gerast, um meine Angebetete zu sehen für 5 bis 10 Minuten und damit Hochdruck wieder zurückzurasen, um genau nach einer Stunde wieder am Schreibtisch zu sein. Denn es ging ja mit Stempelkarte. Wie war es, als du Jesus kennengelernt hast? Als dir die Augen aufgingen, was er für dich getan hat? Egal wie alt du damals warst. Es hat dich so tief berührt, dass du dachtest, Herr, ich gebe dir mein Leben. Egal, was es kostet. Niemand hat größere Liebe als du. Und ich bin der Zweite, der die große Liebe hat für dich. Kein anderer liebt dich so wie ich. Und du hast ihm gesagt, Herr, rede. Ich möchte von dir hören. Ich sehne mich nach deinem Reden. Herr, hast du nicht ein Geheimnis zwischen uns beiden? Du bist ins Wort Gottes rein und es ist übergeflossen in deinem Herzen. Oh, und noch ein Schatz, und noch ein Schatz. Oh Herr, bitte mach das in mir. Lass mich werden wie du. Zeig mir, wie ich dir noch besser dienen kann. Aber erst will ich dich lieben und dann will ich was tun für dich. Und mit der Zeit ist die Routine gekommen. Ja, du gehst schon zu Jesus und betest, aber Herr, ich brauche da deinen Segen und hier und hier und hier. Oh Herr, wir brauchen noch Geld, wir brauchen das. Ach Herr, übrigens, mein Knie zirpt. Bitte mach's wieder heil. Herr, heute habe ich gar nichts gesagt, aber ich habe noch 2 Minuten, bis das Auto da ist. Herr, segne bitte, was ich jetzt tun muss. Ja, das kann mal passieren, aber es wird zur Routine mit der Zeit. Und das hat hier Jesus den Ephesern angekreidet. Ihr tut, ihr macht, ihr haltet aus, ja, ihr weicht nicht, aber eure Liebe zu mir ist flöten. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Ich möchte dich einladen, dass du deine Liebe zu ihm erneuerst. Gerade an diesem Beginn dieses Jahres. Jesus lädt dich ein, ihn wieder neu kennenzulernen. Du wirst nie genug von ihm kennen. Sag nur nicht, du kennst ihn gut genug. Selbst wenn du 20 Jahre Christ wärst und jeden Tag nur Feuer in deinem Leben wäre, würdest du nur so viel kennen von ihm. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen, dass wir sagen, Jesus, ich komme zu dir. Meine Augen richte ich auf dich und ich bitte dich, dass du meine Augen öffnest für das, was in deinem Reich abgeht, was auf deinem Herzen brennt. Und du wirst dich um all meine Sorgen kümmern. Alles, was mich betrifft. Setze den Segen Gottes frei, indem du zurück zur Wurzel kehrst. Wir wollten die Predigt ursprünglich Back to the Roots nennen. Zurück zur Wurzel. Und ich möchte dich einladen, dass du das heute machst, jetzt tust. Wir werden eine kurze Zeit nehmen und ich lade dich ein, dass wenn das auf deinem Herzen ist, vielleicht können wir mal alle zusammen aufstehen, bitte, dass du einfach als inneren Impuls nach vorne kommst und wir zusammen Jesus sagen, dass wir ihn lieben und dass wir zu dieser ersten Liebe zu ihm zurückgehen. Alles hängt an dieser ersten Liebe. Du kannst nichts ohne ihn tun. Und all die Routine ist egal. Du brauchst das Feuer Gottes. Und das Feuer liegt in der Liebe, die Gott zu dir hat und die du für ihn hast. Und dann kannst du deine Bücher neu schreiben. Dann kannst du Sachen aufschreiben, was Gott in deinem Leben getan hat. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, komm nach vorne. Harald wird da sein, auch Erika. Ihr könnt gerne auch zusammen beten. Und sie können euch segnen. Aber ich möchte dich einladen, dass du diese Gelegenheit nicht vorbeigehen lässt und dass du Jesus sagst, Herr, ich liebe dich. Du bedeutest mir alles. Und es lohnt sich, mein Leben dir zu übergeben. Und wir werden dabei auch ein Lied singen. Und dann komm einfach, wie du möchtest.